Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
In unseren Muskeln steckt eine ganze biologische Apotheke, die effektiv vor chronischen Erkrankungen schützen kann. Wer sie regelmäßig aktiviert, kann viele Prozesse im Körper positiv beeinflussen, vom Stoffwechsel bis hin zur Schmerzregulation.
Ja, und um diese Medizin freizusetzen, da braucht es gezielte Bewegung, vor allem Muskeltraining. Es stärkt nicht nur Muskeln und Knochen, sondern es unterstützt auch die Gelenke, stabilisiert den Stoffwechsel und kann so chronischen Beschwerden vorbeugen.
Wie ein wirksames Krafttraining aussehen sollte, warum Muskelaufbau kein Selbstzweck ist, sondern ein zentraler Gesundheitsfaktor und wie wir diesem natürlichen Abbau entgegenwirken können, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Ja, und Antonia gegenüber sitze ich, Andrea Bannert, Redaktionsleitung digital bei Focus Gesundheit und Mikrobiologin. Ja, die Bedeutung von Krafttraining, Antonia, die rückt irgendwie immer mehr in den Fokus, jetzt nicht nur von Lifestyle, sondern in den Fokus der modernen Medizin und das zu Recht. Denn Muskelkraft ist jetzt nicht eine Frage des Alters oder rein der Ästhetik, sondern es ist eben auch eine Voraussetzung für Lebensqualität. Ja, und ich freue mich total, dass wir heute diesem Thema nochmal Raum geben.
Ja, ich finde, Krafttraining hat lange wirklich so ein Imageproblem gehabt, weil es irgendwie nur was für Bodybuilder war und Fitnessfans. Aber heute wissen wir, dass wirklich jeder Mensch davon profitiert, regelmäßig und auch ganz gezielt die Muskulatur zu trainieren.
Absolut. Und da würde ich sagen, wir starten rein ins Thema, ja wie immer bei uns, mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Wir haben über 650 Muskeln in unserem Körper. Die Muskulatur macht bei Männern rund 40-60% des Körpergewichtes aus. Bei Frauen sind es rund 30-40%.
Ab dem 30. Lebensjahr bauen wir jährlich bis zu 1% Muskelmasse ab. Gleichzeitig steigt der Fettanteil, weil der Körper aufgrund des geringeren Muskelanteils weniger Kalorien verbrennt.
Das klingt jetzt erstmal nicht dramatisch, aber dieser schleichende Verlust hat enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Denn wenn man nichts unternimmt dagegen, dann können wir bis zum 80. Lebensjahr bis zu 50%, also die Hälfte unserer Muskelmasse verlieren.
Und weniger Muskelmasse, das bedeutet nicht nur weniger Kraft, sondern auch ein höheres Risiko für Stürze, eine schlechtere Blutzuckerregulation und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Probleme.
Die gute Nachricht ist, Menschen mit einer höheren Muskelkraft leben länger und sie sind weniger anfällig für Krankheiten. Und dazu kann jeder selbst, und zwar nebenwirkungsfrei, beitragen, nämlich mit Krafttraining.
Wir haben heute Dr. David Aguayo zu Gast. Er ist Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken und er leitet die Forschungsabteilung bei Kiesa, einem Schweizer Unternehmen, das unter anderem auch in Deutschland gesundheitsorientiertes Krafttraining anbietet. Er kennt sich also bestens jetzt mit der aktuellen Forschung rund um Muskelaufbau und Bewegung aus. Hallo David, wir freuen uns total, dass du heute zu Gast bei uns bist.
Ja, hallo Antonia oder grüezi aus der Schweiz. vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Krafttraining ist ja so ein Thema, das oft mit Gewichten, Fitnessstudien, Muskelaufbau assoziiert ist. Aber die erweiterte Perspektive zeigt klar, wir sprechen hier von einem extrem wirksamen oder einer extrem wirksamen gesundheitlichen Intervention quer durch Altersgruppen, Krankheitsbilder, Präventionskonzepte. Also es ist schon lange kein Nischenthema mehr für Sportler und ich freue mich heute auf das Gespräch mit euch sehr.
Ja, David, da bin ich auf jeden Fall auch super gespannt drauf. Bevor wir da tiefer einsteigen, interessiert mich, warum du dir denn die Muskeln aus Forschungsgebiet für dich ausgesucht hast. Also du forschst seit vielen Jahren zum Thema Muskulatur. Was fasziniert dich so an unseren Muskeln?
Und zuerst mal bin ich so per Zufall in der Forschung darauf gestoßen. Oder man sucht sich so irgendein Praktikum raus und dann entdeckt man eigentlich erst diese Faszination und eigentlich ist so diese Plastizität des Gewebes, was mich immer so fasziniert, in die eine, aber auch in die andere Richtung. Sie macht extrem viel von uns aus, also 40% der Körpermasse ist Muskulatur und sie passt sich eben immer laufend an Nährstoffverfügbarkeiten, Umweltfaktoren, also diese hochgradige Aktivität ist das, was mich eigentlich so prinzipiell am Anfang sehr, sehr fasziniert hat und bis heute immer noch fasziniert.
Muskelkraft war natürlich ja schon immer relevant. Ohne Muskeln kein aufrechter Gang, keine Fortbewegung. Unser Verständnis, was Muskeln können und wofür wir sie brauchen, das hat sich aber seither stark verändert. Wir werfen mal einen Blick zurück.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. In der Antike stand Muskelkraft für Tugend, Disziplin und geistige Klarheit, zwar Symbol der sogenannten Kalokagathia, der Einheit von Schönheit und Güte. Bei den Olympischen Spielen wurde dieses Ideal sichtbar. Körperliche Stärke galt als Ausdruck moralischer und geistiger Vollkommenheit.
Mit dem Christentum im Mittelalter verlagerte sich das Ideal. Nicht der kräftige Körper, sondern Demut und Askese galten als Tugend. Der Körper war Ursprung von Versuchung und Begierde, etwas, das man beherrschen musste, nicht trainieren.
Ja, und mit der Industrialisierung verlor körperliche Arbeit dann ihren Alltagswert. Maschinen übernahmen die Anstrengung und Muskelkraft wurde zum Symbol einer ursprünglichen, natürlichen Lebensweise, nach der sich viele sehnten.
Im 19. Jahrhundert entstand daraus die Physical Culture Bewegung, vor allem in England und den USA. Muskeln wurden mehr zum ästhetischen Ideal, weniger zum Zeichen von Gesundheit.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wandelte sich dann das Verständnis. Muskelkraft wurde messbar, Training zur Wissenschaft, Sportmedizin und Physiologie kamen auf und machten Kraft zu einem zentralen Bestandteil von Rehabilitation und auch Prävention.
Heute gilt Muskelkraft als Gesundheitsressource. Sie steht nicht mehr für Arbeit oder Macht, sondern für Selbstständigkeit und für die Fähigkeit, Krankheiten vorzubeugen und im Alter aktiv zu bleiben. David, du hast es auch schon angesprochen, Muskelkraft ist nicht mehr nur Bodybuilding, sondern es ist eine Gesundheitsressource. Warum sind denn Muskeln viel mehr als nur der Motor für unsere Bewegung? Was leisten Muskeln alles?
Um vielleicht auch nochmals kurz so auf so ein paar Fakten zurückzukommen, eben diese altersassoziierte Sarkopenie, dieser Muskelschwund, den so ein generelles Phänomen, das wir alle beobachten, da ist, das beginnt ja je nach Quelle, die man zitiert, zwischen so einem 40. und 50. Lebensjahr. Und es ist zwar eben ein generelles Phänomen, aber das Ausmaß dieser individuellen Betroffenheit bezüglich des Zeitpunktes, wann es einsetzt, die Größenordnung, die Schnelligkeit der Abnahme sind ja schon sehr, sehr individuell. Und es muss, dieses Ausmaß und diese Schnelligkeit müssen auch nicht immer in jedem Fall zwingend zu bedrohlichen gesundheitlichen Situationen führen. Und trotzdem führen eben gerade so Aktivitäten des Mindergebrauchs der Skelettmuskulatur zu ganz drastischen Konsequenzen. Also man hat da so Experimente, und wenn man ältere Leute einfach mal 2 Wochen weniger laufen lässt, dann verlieren die bereits Muskulatur, die Zuckerempfindlichkeit wird geringer. Und das ist eigentlich auch so eine der wichtigsten Gesundheitsressourcen. Also wir haben irgendeine Kapazität, die Skelettmuskulatur, die hat ja nicht nur mechanische Aufgaben, sondern eben auch metabolische Aufgaben. Und daher spielt sie einfach für unseren ganzen Stoffwechselprozess, aber auch für unser Gehirn eine extrem wichtige Gesundheitsressource.
Was ich so faszinierend finde, David, sind die Myokine. Also du hast gerade schon gesagt, Muskeln nehmen am Stoffwechsel teil und sie geben auch gesundheitsförderliche Substanzen ab. Ich mag ja den Begriff Muskelapotheke ganz gerne. Ein aktuelles Forschungsfeld, wahrscheinlich kennt man noch gar nicht alle Myokine. Kannst du uns mal erklären, was diese Myokine, was sind das eigentlich für Stoffe? Und die haben ganz, ganz viele verschiedene Effekte, aber vielleicht kannst du so ein paar als Beispiel mal nennen, die sich eben positiv dann auf unsere Gesundheit auswirken und in welcher Art und Weise sie das tun.
Du hast schon recht, wir wissen schon einiges, aber noch lange nicht alles. Also wir, sehr schön, dass wir hier immer wieder Neues entdecken. Mechanisch betrachtet ist ja die Aufgabe der Muskulatur, chemische Energie in mechanische Energie umzuwandeln, und dann können wir Kraft erzeugen, wir machen Bewegung, Fortbewegung, aber eben metabolisch fungiert sie als Speicher- und Verbrauchsreservoir, trägt damit auch zu Energieverbrauch etc. bei, und sie ist eben dadurch ein hochaktives Stoffwechsel- und Signalisationsorgan, das immer mit anderen Organen kommuniziert. Und das Klassischste, was man so aus der mechanischen Belastung kennt, ist so dieser Knochen- oder Muskel-Knochen-Dialog. Also der Muskel baut Kraft auf, das wirkt auf den Knochen, das ist rein mechanisch und darum passt er sich an. Aber bei jeder Muskelkontraktion werden diese Botenstoffe und diese Myokine sind nichts anderes als eigentlich auch Proteine, Peptide, Zytokine nennt man das in der Fachsprache, die werden freigesetzt und dann agieren sie direkt auf andere Gewebe, auf sich selber, sie gehen in die Blutbahn und beginnen dann miteinander zu interagieren. So eines der bekanntesten, aktuell auch am besten untersuchten Myokine ist das sogenannte Interleukin 6. Und das hat für uns eine ganz essentielle Rolle, da es einen starken Einfluss auf den Energiehaushalt, aber auch auf den Zuckerstoffwechsel nimmt. Also wir schütten jedes Mal diese Myokine aus. Und dann regulieren wir langfristig dadurch quasi unsere Insulinsensitivität, also Insulindoktan, und dadurch können wir ja Zucker in die Muskelzellen aufnehmen und sie verbrauchen. Also wenn man das überträgt auf die Gesellschaft, ein ganz zentraler Baustein, wenn es um die Prävention von Typ-2-Diabetes beispielsweise geht. Das geht aber da noch weiter, es hat auch einen Einfluss auf Entzündungsmodulation, also es ist eine antiinflammatorische Wirkung. Dadurch werden so chronisch niederschwellige Entzündungen bei uns im Körper eventuell auch dadurch tiefer gehalten und somit haben wir einen großen Beitrag an klassischen Zivilisationskrankheiten wie das metabolische Syndrom. So als eines dieser Beispiele. Wir sprechen hier auch immer so von dieser Apotheke, von dieser Heilwirkung. Training und Muskeltraining ist schon kein Allheilmittel. Wir müssen hier auch immer so im Rahmen so von Heilmittelversprechen etwas aufpassen. Also Training heilt keine spezifische Erkrankung. Es ist aber so, dass es aktiviert nachweislich wirklich Signalwege, die Krankheitsrisiken senken und Funktionsverluste vor allem verlangsamen. Und gerade bei Krafttraining hat es einen starken Einfluss für Stoffwechsel, Entzündungen, Unabhängigkeit durch Kraft. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Muskel-Organ-Kommunikation ist kein Effekt, der durch Sport im Hochleistungssport stattfindet, sondern er besteht eben auch durch so alltagsintegrierte Arbeiten wie Gehen bereits auch schon.
Wir haben Bewegung ja als einen der wichtigsten Bausteine für einen gesunden Lebensstil, nehmen jetzt gesunde Ernährung und Schlaf. Und natürlich wirkt es sich auf ganz viele Erkrankungsrisiken dann positiv aus. Und ich finde es sehr, sehr spannend, eben die Erklärungen dafür zu finden. Und die Myokine sind hier sicher ein Teil. Was ich auch total spannend finde, ist der psychische Aspekt des Ganzen. Das fand ich ganz interessant. In unserer Zeitreise haben wir ja gerade gehört, dass in der Antike die Muskeln und das Krafttraining ja auch sehr mit einer geistigen Stärke in Einklang gebracht worden sind. Wenn wir jetzt in die moderne Forschung gehen beispielsweise, dann gibt es auch den Zusammenhang mit Depressionen. Also Bewegung kann bei Depressionen helfen. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch noch was mit Körpergefühl und Selbstbewusstsein zu tun hat, was sich dann auch wieder positiv auswirken kann. Was ist denn so die wissenschaftliche Erfahrungsgrundlage jetzt im Hinblick von Krafttraining und Psyche, mentaler Gesundheit?
Ich glaube, gerade so 2025 angekommen dürfen wir es wirklich nicht vernachlässigen, rein diese körperlichen Perspektiven zu betrachten, sondern eben auch so neurologische Effekte mit einzubeziehen. Und das psychologische Potenzial, lassen wir uns mal so benennen, von Krafttraining ist in der Forschung mittlerweile auch eindeutig bestätigt. Und ist keineswegs so ein nice to have, sondern ist wirklich ein bedeutender Therapie- und Präventionsfaktor. Also das Wichtigste, glaube ich, mal zu fragen, es gibt, glaube ich, keine Maßnahme, die das Körpergefühl so stark fördert wie Krafttraining. Und wenn man merkt, wie Kraft wächst, Belastungen geringer wahrgenommen werden und Bewegungen auch im Alltag einfach leichter fallen, dann steigt die sogenannte Selbstwirksamkeit. Und jeder, der selbstwirksamer, autonomer ist, ist auch intrinsisch langfristig motivierter und hat dementsprechend auch diesen Nutzen. Also das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, in das eigene Handeln, das aktiv beeinflussen zu können, ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Anpassungen oder Nutzen von Krafttraining auf dieser psychologischen Ebene. Ein hohes Maß eben an dieser Selbstwirksamkeit hilft bei der Bewältigung vom Stress. Wir haben eine geringere Anfälligkeit auch für depressive Verstimmungen und dadurch auch bessere Lebensqualität. Die Studien zeigen hier wirklich einen eindeutig positiven Effekt auf Stimmung, Angst, Selbstwertheit. Und hier gibt es eine schöne Analyse oder Zusammenfassung, der heißt auf Englisch Mental Health of Benefits of Strength Training in Adults. Und dort kann man wirklich klar zusammenfassen, dass es zu Reduktionen von Angstsymptomen, Verbesserung des Selbstwertgefühls, aber eben auch hin bis zu, du hast es vor kurzem erwähnt, mit der Schlafqualität, also was ja auch ein ganz, ganz wichtiges Beispiel darstellt. Also Fazit, definitiv nicht nur den Körper, sondern das Selbst, die Resilienz, die psychische Widerstandskraft und auch die Haltung gegenüber dem eigenen Leben.
Ja, klingt total einleuchtend, dass sich das dann auch auf ganz viele Bereiche auswirkt. David, würdest du sagen, dass Krafttraining einer der wirklich wichtigsten Longevity-Faktoren ist, dass wir lange und gesund leben?
Ganz klares Ja. Also Krafttraining gehört nach den aktuellen Erkenntnissen zu den stärksten bekannten Faktoren für ein gesundes Altern. Und müssen hier immer auch mit dem Begriff des Longevity aufpassen. Der wird ja momentan sehr, sehr auch gehypt und genutzt etc. Ich glaube, was wir vom Krafttraining wirklich zeigen können, es ist eine der wichtigsten Untersuchungen in unserem Bereich. Es gibt eine ganz große Kohortenstudie, die zeigt, dass Muskelkraft ein unabhängiger Prädiktor für die Gesamtmortalität ist. Also Menschen mit höherer Kraft, gemessen, lassen uns Griffkraft nehmen hier als Beispiel, haben in der Regel eine geringere Sterblichkeitsrate über alle Todesursachen hinweg, aber auch über, sagen wir jetzt mal, Krebskrankheiten. Also das ist ganz, ganz wichtig und man vergisst, und das ist ja eigentlich das Schöne, wo wir eingangs erwähnt haben, Krafttraining ist in jedem Alter trainierbar. Also es kommt die Zeit, da braucht es und Kraft ist dann die Basis dafür. Und das ist das Schöne, dass wir dann damit sogar noch so wie ein Anti-Aging-Mittel mitgeben. Also auch hier trainierte Ältere, Erwachsene haben im Schnitt die Muskelquerschnittsflächen von untrainierten 30 bis 40 Jahre Jüngeren. Und das ist etwas, das muss man einfach mitnehmen. Und vielleicht noch hier zu sagen, die häufigsten Todesursachen, die uns statistisch gesehen oder zuerst krank werden lassen, dann sind das Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, neurodegenerative Krankheiten oder metabolische Erkrankungen. Und hier gibt es wirklich genügend Evidenz, dass Krafttraining hier einen Nutzen liefert und entsprechend, ich sage jetzt so, diese Altersvorsorge, diese Protektivität uns wirklich gibt. Also wir werden dadurch hoffentlich eben nicht zum Pflegefall, die Selbstständigkeit erhalten, unbedingt.
David, bevor wir jetzt da reinsteigen, wie so ein Krafttraining aussehen soll, es leuchtet total ein, dass es natürlich schlecht ist, wenn ich Muskelkraft verliere, wenn ich älter werde. Ich finde es mega fies, dass ab dem 30. Lebensjahr jedes Jahr man 1% verliert. Du hast ja den Begriff der Sarkopenie schon angesprochen. Es ist wichtig, dem entgegenzuwirken. David, kann man denn irgendwie überprüfen, wie weit der Muskelschwund bei einem selbst möglicherweise schon fortgeschritten ist? Also lässt sich die Muskelkraft messen?
Ja, also ganz sicher. Und das ist auch gar nicht so schwer. Und ich glaube aber auch hier müssen wir nochmals kurz differenzieren. Einerseits die Muskelmasse zu betrachten, andererseits aber auch die Kraft. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir mal kurz die Kraft. Also eine der einfachsten Messmethoden ist wirklich die Griffkraft. Da gibt es ganz viele Geräte, die einem klar zu einer Referenzgruppe auch schnell aufzeigen, wo steht man und als erster Indikator dafür nehmen kann. Denn Sarkopenie ist nicht nur die Muskelschwund, sondern es hat auch die Funktionsverluste mit inbegriffen. Es gibt aber auch viel einfachere Tests, sogenannte beispielsweise ein Stehauftest, also wie schnell kann man aus einem Stuhl aufstehen. Und wenn man beispielsweise 5-mal innerhalb 15 Sekunden durchaus aus dem Stuhl aufsteht, stehen kann, dann gibt das uns auch eine Indikation, wo man sich bewegt. Die Gehgeschwindigkeit ist auch sowas, das man nehmen kann. Bei der Muskelmasse gibt es, wenn man jetzt im normalen Alltag ist, so in Fitnessstudios oder so, die sogenannte bioelektrische Impedanzmessung, die BIA. Da kann man mit relativ einfachen und schnellen Methoden die Muskelmasse abschätzen. Wenn man so wirklich in den Kliniken ist etc., wird auch das DEXA, so eine Zwei-Röntgen-Absorptiometrie oder der Computertomograph dafür teilweise eingesetzt. Das macht man ja nicht einfach so, sondern da muss man auf die einfache, schnell zugängliche BIA oder eben auch Kaliper-Methode zurückgreifen. Also das geht sehr, sehr gut. Auch hier noch kurz ein Hinweis. Die verschiedenen Gewebe haben unterschiedliche Zeiträume der Anpassung. Also Kraft passt sich sehr schnell an, das kennen wir alle. Wir beginnen zu trainieren und dann steigen sich die Gewichte. Und wenn man dann im Spiegel schaut, sieht man vielleicht noch gar nicht so viel. Das heißt, Gewebe braucht immer etwas Zeit, um sich anzupassen. Entsprechend muss man schon auch abwägen, wann will man messen. Also es macht nicht Sinn, nach 2 Wochen Krafttraining zu sagen, jetzt messe ich, wie muskulös ich geworden bin. Das passiert nicht von heute auf morgen oder über Nacht, sondern da muss man dem Muskel oder dem Körper auch Zeit geben. Ein realistischer Zeitraum eines ersten möglichen Effektes ist irgendwo zwischen 8 und 12 Wochen. Dann wird man sicher auch einen Muskelmasseunterschied sehen können.
Jetzt hast du die BIA genannt und gesagt, es ist eine relativ einfache Methodik, aber nicht worauf die beruht. Das würde mich noch interessieren. Kannst du das irgendwie kurz zusammenfassen, was man da macht?
Wir messen dort an und für sich Strom. Also es wird Strom durch den Körper fließen. Der wird abgeschwächt in Abhängigkeit, auf welches Gewebe er trifft. Und dann haben für die Hersteller verschiedene Regressionsanalysen. Also sie packen das in eine Formel und geben uns dann einen solchen Kennwert raus. Und dann hat man da relativ schnell, auch ungefährlich, einen Wert.
Gezieltes Krafttraining, besonders an Geräten, stärkt die Muskulatur und ist die wirksamste Gegenmaßnahme bei altersbedingtem Muskelabbau. Schon 2 Einheiten von 30 Minuten pro Woche stoppen den Abbau, geben neue Kraft und erhalten die Selbstständigkeit. Wenn ihr dafür ein Studio besuchen wollt, dann schaut doch mal für mehr Infos auf der Website unseres heutigen Kooperationspartners Kisa vorbei. www.kisa.com. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
Jetzt wird's praktisch, David. Wir wollen jetzt mal besprechen, wie einfach ein optimales Krafttraining aussehen soll. Natürlich ist es auch immer sehr individuell. Wir gucken auch nochmal, an welchen Punkten es dann individuell sein muss. Starten wir mal mit der WHO-Empfehlung. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 2x pro Woche Krafttraining. Was ich mich dabei immer frage, da ist keine Zeitangabe dabei. Und ich denke mir immer, naja, also wenn ich in mein Ausdauertraining meine 20 Liegestützen einbaue, habe ich es dann schon. Wie lange sollte so ein Krafttraining denn sein?
Fangen wir mal bei den 2x pro Woche an. Da gehe ich einher. Das ist eine sehr gute und realistische Empfehlung für die allgemeine Bevölkerung. Eine Zeitangabe für eine Trainingsdauer zu geben, ist meines Erachtens Nonsens. Wir müssen hier klar die individuellen Dinge berücksichtigen und müssen auch hier so diese Abhängigkeiten sehen. Je intensiver Sie trainieren, desto weniger lang werden Sie das einfach machen. So. Ein guter Richtwert sollte so diese Stunde sein. Alles, was länger als eine Stunde für ein Ganzkörpertraining sich orientiert, da glaube ich, muss man sich dann überlegen, ob man wirklich alles richtig macht, wie viel Zeit man dazwischen verschwendet. Also diesmal so als Richtwert. Ich glaube aber, was wir kurz betrachten müssen, ist, wenn jemand an Muskelaufbau interessiert ist oder an Kraftaufbau, dann muss er sich einfach 2 Fragen stellen. Erste Frage ist, ich mache jetzt eine Übung, nehmen wir eine Übung, die wir alle kennen, eine Beinstreckübung. Wir strecken unser Kniegelenk für die Kräftigung der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Und da muss man sich doch fragen, wie muss ich die Übung ausführen, dass die Muskelfasern, die jetzt in diese Übung involviert sind, einerseits mal zu arbeiten zu beginnen, also wie aktivieren wir die? Und wenn die jetzt aktiviert werden, was müssen die an Informationen erfahren, um sich nachher Richtung Aufbau zu bewegen? Ich glaube, das sind so die zwei entscheidenden Fragen. Und da können wir gerne noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie ich die aktiviere und was die erfahren müssen. Und das ist, glaube ich, so die Universalformel. Und danach wird es halt schon sehr, sehr, sehr spezifisch.
Ich finde, das beantworten wir doch gleich mal. Ja, schönes Beispiel mit dem, wie aktiviere ich die? Ich frage mich auch immer, wie viel Gewicht braucht es dann? Also brauche ich ein Gewicht, das ich dann hochdrücke? Reicht es, wenn ich es ohne Gewicht mache? Reicht manchmal auch das eigene Körpergewicht oder reicht es eigentlich immer? Kann man eigentlich auch ein vollständig gutes Krafttraining nur mit dem eigenen Körpergewicht machen? Genau, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Aber vielleicht kommen wir erstmal auf deine Frage zurück. Wie aktiviere ich jetzt den Muskel an diesem Beispiel Kniegelenk durchstrecken? Optimal, um gute Effekte zu erzielen.
Damit werden wir ja auch gleich die anderen Fragen beantworten. Zu Beginn, das Schöne ist, es gibt extrem viele Wege dorthin. Und nüchtern gesehen entspricht ja schlussendlich das, was herauskommt, der Interaktion oder der Wechselwirkung zwischen meiner Genetik und dem, was ich nachher wirklich tue. Der Begriff gut, wie sieht ein gutes Training aus, beantworte ich immer damit, ja, es muss in der ersten Linie wirksam sein, dann ist es gut. Und die Wirksamkeit bedeutet eben, wir müssen ihn zur Anpassung zwingen und das unterscheidet es eben auch, da müssen wir einen klaren Unterschied machen zu Bewegung, geht euch einfach mal bewegen, weil da verbrauchen wir Energie, das tut gut etc., aber das ist nicht spezifisch genug. Also wir brauchen zwei wichtige Faktoren, das ist mechanische Spannung und Progression und dann die Erholung. Diese mechanische Spannung, also wie erzeuge ich innerhalb der Muskulatur eine hohe Kraftsituation? Die kann ich ja auch mit zwei oder drei Strategien erreichen. Die erste Strategie ist, wenn wir ein hohes Gewicht nehmen, müssen viele Arbeitsstellen von Anfang an aktiv sein, um dem entgegenzuwirken. Das heißt, hohe Gewichte ist in der Tat eine Strategie, um die Muskelfasern zur Arbeit zu bringen. Eine zweite Strategie ist, die Bewegungen ganz schnell auszuführen. Das heißt, je schneller ich etwas mache, desto mehr Arbeitsstellen müssen wir helfen, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Und die letzte Strategie wäre dann, eine Ermüdung zu erzeugen in der Muskulatur, dass mit zunehmender Ermüdung werde ich alles früher gebrauchen, ich schalte alles später ab und damit erzeuge ich eben auch wieder mehr, ich sage jetzt, Arbeit, die ich erzielt habe. Das Problem ist die Kombination. Bewege ich etwas sehr, sehr schnell, und das sehen wir alle im Kraftraum, oder auch bei hochexplosiven Sprüngen, dann ist die Information, die ich in dieser Zeit zukommen lassen kann, sehr, sehr kurz und entsprechend ist das nicht ausreichend genug, um den Muskel in Richtung Aufbau zu bewegen. Das heißt, ich muss bei der Bewegungsgeschwindigkeit mich so ein bisschen zurückhalten, als was ich maximal könnte. Eine kontrollierte Bewegungsgeschwindigkeit empfehlen wir. Anhaltspunkte sind hier vielleicht so zwischen 3 bis 5, 6 Sekunden für den Weg nach oben, halten, zurück. So. Und damit, wenn ich das aufrechterhalte, erzeuge ich ja eine Ermüdung. Und diese Ermüdung erlaubt mir eben, das Gewicht von Anfang an gar nicht so hoch zu wählen. Das heißt, ich wähle ein moderates Gewicht, dass ich mit einer kontrollierten Bewegung die Muskulatur so zur Ermüdung bringe, dass ich an einen Punkt komme, wo ich eigentlich ein Versagen erzeuge. Und das muss jetzt noch innerhalb einer bestimmten Zeitdauer geschehen. Idealerweise streben wir eine Zeitdauer von 1 bis 2 Minuten an. Und jetzt zurück zu dir, ob du das jetzt mit den Liegestützen machst, mit dem eigenen Körpergewicht, kontrollierte Bewegungen unten, halten, hoch, vielleicht mit einem Zusatzgewicht auf dem Rücken, ein Rucksack, das uns erlaubt, das innerhalb 1 bis 2 Minuten in die Ermüdung zu bringen, oder ob ich das an einer Maschine mache, oder ob ich eine Hantel nehme, ist ja eigentlich egal, weil das sind ja alles nur Hilfsmittel, um irgendwie diese Spannung in diese Muskulatur zu führen.
Ich finde es total interessant, dass du sagst, es gibt da verschiedene Strategien, um zu dieser Ermüdung zu kommen. Weil es gibt ja ganz oft auch diese Empfehlung, man muss wirklich ein so hohes Gewicht nehmen, dass man bei irgendwie 3-4 Wiederholungen schon an ein Muskelversagen kommt und muss selbst dann sich nochmal pushen, irgendwie drüber zu kommen. Aber du sagst, es ist auch möglich, ein moderates Gewicht zu nehmen und dafür dann einfach mehr Wiederholungen zu machen. Dann kommt man quasi an einen ähnlichen Punkt.
Das ist korrekt. Also wenn wir die aktuellen Daten anschauen, wissen wir, dass wenn wir den Widerstand benennen, das wäre 100%, und ich nehme so ein Spektrum zwischen, nehmen wir 30% und 90%, egal was die Probanden nehmen, wir enden alle mehr oder weniger an einem ähnlichen Punkt, unabhängig der Strategie. Aber die Frage, die wir uns in diesem Podcast doch stellen müssen, ist, das sind teilweise Intensitäten und Voluminas, die für ich sage jetzt uns Otto-Normalverbraucher gar nicht in Frage kommen. Wir können uns nicht motivieren, auch diese langfristig durchzusetzen. Und wenn wir interessiert sind, der Gesellschaft einen gesundheitlichen Nutzen zu liefern, müssen wir uns doch einfache, unkomplizierte Trainingssysteme überlegen, die die Großteil der Bevölkerung einfach intrinsisch motiviert, wie das Zähneputzen einfach macht. Ich überlege mir das nicht, sondern ich weiß, es ist wichtig, ich weiß, ich kann das bewältigen, ich weiß, ich kann es in einem für mich realistisch und sinnvollen Zeitrahmen absolvieren und darum mache ich das mein Leben lang. Also nochmals, ob es jetzt mit 7 Sätzen an 3 Wiederholungen mit einem Satz an 12 Wiederholungen. Es kommt immer auf die Qualität drauf an, eher als auf die Quantität, unabhängig davon, eben, dass es schon auch Unterschiede gibt, sie aber für uns in der allgemeinen Bevölkerung, für unseren gesundheitlich orientierten Nutzen vernachlässigen müssen.
Jetzt hattest du vorhin auch schon die Erholung angesprochen als Punkt, der auch ganz wichtig ist. Wie ist es denn mit den Pausen? Also gibt es da irgendwie eine Empfehlung von dir, wie viele Tage dazwischen sollte man Pause machen? Wie auch innerhalb dieser Stunde, wie lange sollte man da Pause machen? Oder sagst du es auch sehr individuell?
Die Größenordnung ist schon so zwischen 24 und 72 Stunden. Das ist auch schon eine große Zeitspanne, ich weiß. Sollte man dazwischen Zeit lassen, wirklich um diese Erholungsprozesse zu gewährleisten? Nochmals, wir reizen den Muskel beim Training, wir machen während dem Training einen katabolen Zustand, also einen abbauenden Zustand, und während der Erholungsphasen baut er sich ja auf. Also wir müssen dem wirklich diese Erholungsphasen gönnen. Ich glaube, ein einfacher Richtwert ist wirklich diese Progression. Wenn man in Trainings nicht vorwärts kommt, dann ist man nicht erholt, und vorwärts kommen wird halt, je trainierter man ist, desto schwieriger. Wenn je näher wir an unser Plateau, an unser Leistungsplateau kommen, werden die Schritte geringer. Und es kann auch sein, dass man vielleicht nicht das Gewicht steigert, aber eine Wiederholung mehr oder die Qualität der einzelnen Wiederholungen viel, viel besser wird. Das ist auch ein Phänomen, glaube ich, das lernt man dann kennen, wie die einzelne Trainingsqualität, die einzelne Kontraktionsqualität immer größer wird.
Jetzt frage ich mich, wie lange muss man durchhalten? Also eigentlich ein Leben lang. Im Idealfall findet man sozusagen etwas, was einem so viel Spaß macht, dass man es gerne macht. Und dazu habe ich 2 Rückfragen jetzt. Das erste, ich möchte nochmal einen Bogen zurück zur Zeit schlagen, weil Antonia auch gerade fragte, innerhalb dieser einen Stunde, wie viel Pause muss man dann einbauen? Und da denke ich, oh Gott, 2-mal die Woche eine Stunde Krafttraining. Das ist ganz schön viel. Du hast gesagt, für ein Ganzkörpertraining eine Stunde, wenn ich sage, so viel Zeit kann ich nicht investieren. Also das ist, schaffe ich irgendwie nicht in meinem Alltag. Aber irgendwie sage, ich schaffe 2-mal die Woche 15 Minuten Krafttraining. Kann ich damit auch schon positive Effekte erzielen?
Ja, definitiv. Nur muss diese eine Stunde Richtwert ist so das absolute Ich sage jetzt nicht das obere Maß, oder? Man kann das mit 2x15, 2x30 Minuten haben sie ihren Ganzkörper auch abgedeckt, oder? Also da spielt wirklich diese Zeit nicht die entscheidende Rolle. Wichtig ist, in 2-mal pro Woche die wichtigsten Muskelgruppen so abzudecken, wenn man ein Trainingsprogramm sinnhafterweise, ich sage jetzt mal 10, Übungen absolviert. Das ist nicht wenig, 10 Übungen. Eine Übung im Schnitt 2 Minuten dauert. Sie zwischen jeder Übung noch 1 Minute ein bisschen mehr Pause machen. Dann haben wir so diese 30 Minuten, 35 Minuten als Richtwert, die wir nehmen können. Aber eben nochmals, 2 mal 15 Minuten, wenn wir die Intensität hochhalten für 3, 4 Muskelgruppen, ist das ein idealer Anfangszustand, aber auch ein Zustand, den man langfristig aufrechterhalten kann. Unbedingt auch so beginnen und so aufrechterhalten. Das hat Wirkung.
Und was ja motivierend ist, ist, wenn man Effekte sieht oder spürt. Jetzt hast du vorher gesagt, erstmal nimmt die Kraft zu, bevor man irgendwie, also man sollte jetzt nicht nach 2 Wochen messen, ob man jetzt mehr Muskelmasse hat, weil wahrscheinlich so schnell geht's nicht. Was sind denn so die Erfolge, an denen man sich orientieren kann? Also ab wann spürt man vielleicht was? Ab wann kann man sogar einen Zuwachs der Muskelmasse messen?
Also der Effekt der Trainingseinheit, werden Sie nach der ersten Trainingseinheit eigentlich einen Effekt spüren. Diese Neuro, und wir sprechen eigentlich immer von neuromuskulärem Training, also eine neurale Anpassung und eine muskuläre. Die neurale Anpassung ist ab Trainingseinheit hier. Und Sie werden ab Trainingseinheit 2 bereits eine Kraftsteigerung spüren an Gewichten etc., also wirklich sichtbar, dadurch hoffentlich auch motivierbar, wobei eben der langfristige Vergleich zu sich selber hier unbedingt gezogen werden muss. Die Muskelmasse werden Sie teilweise vielleicht schon nach 4, 5 Wochen etwas messbar machen können. Wie gesagt, nicht im Kilogrammbereich, aber im Grammbereich werden wir hier Muskelmasseunterschiede bereits sehen können. Die Kraft kann eben je nach Trainingszustand, den Sie haben, um beginnen, wenn wir jetzt die Studien von älteren Personen nehmen, um Hunderte von Prozent steigern. Mhm. In der Regel hat man so, wenn man schon trainierten Zustand, wird man trotzdem noch so 10, 20, 30 Prozent an Kraftsteigerung durchaus vollziehen können. Und das merkt man dann natürlich sehr, sehr schnell.
Jetzt frage ich mich noch, inwieweit man durch, ich sage jetzt mal, Dinge außenrum in Anführungsstrichen unterstützen kann. Und was mir da als allererstes einfällt, ist die Ernährung. Jetzt bin ich nicht so häufig in Studios, in denen ich meine Kraft trainiere, kommt aber auch mal vor. Und was ich schon beobachte, sind die Leute, die immer direkt nach dem Training die Proteinriegel essen. Welche Rolle spielt denn Ernährung für den Kraftaufbau? Und gibt es vielleicht so ein paar ganz einfache To-Dos, die da jeder beachten kann und sollte?
Neben Krafttraining ist halt Nahrungsprotein die zweitwichtigste anabole Komponente, also muskelaufbaufördernde Maßnahme, die wir ergreifen können. Und eine zeitnahe Zufuhr von Proteinen kann diesen Prozess unterstützen. Früher hat man gesagt, so möglichst direkt danach. Mittlerweile kann man das etwas entspannter betrachten. Man hat Zeit, um dieses Fenster danach auszunutzen. Also es muss nicht immer direkt danach sein, aber wir müssen diese Aminosäurenverfügbarkeit dem Muskel nach dem Training gewährleisten. Ob das jetzt über Nahrungsergänzungsmittel ist oder über Nahrung, das muss jeder selber bestimmen. Also das heißt ja, Nahrungsergänzungsmittel ist dann, wenn ich es nicht mehr über die Nahrung zuführen kann, macht das durchaus Sinn. Und da gibt es heutzutage durchaus Situationen, wo das legitim ist. Ich habe keine Zeit, ich komme heute nicht dazu etc. Und so muss ich diese Menge durchaus abdecken. Ein einfacher Richtwert ist für Menschen, die Muskelaufbau betreiben, so 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, eine Person, nehmen wir jetzt 70 Kilo, hat so ihre 100, 110 Gramm, je nach Größenordnung, am Tag an Protein, die sie zuführen sollte, um diesen muskelaufbauenden Prozess zu unterstützen. Und jetzt kommt es aufs Individuum daran. Jetzt kann man ein bisschen hoch, ein bisschen runter regulieren. Da soll jeder mal so ein bisschen experimentieren, wo kommt der Effekt am höchsten bei sich raus. Und jetzt wäre es idealerweise, da wir selten so viel auf einmal essen wollen können, sollten, das Ganze über mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da eine gleichmäßige oder zumindest eine Verteilung des Tages erreichen. Also das sind so die einfachsten Maßnahmen. Ob man das jetzt aber auch über pflanzliche oder tierische Proteine machen will, das ist alles machbar. Man muss hier einfach diese Bausteine zusammenstellen. Also aber Nahrungsprotein nochmals, ganz, ganz wichtiger Baustein, um den Effekt des Trainings sachgemäß zu unterstützen.
Und jetzt allgemein auf das Krafttraining bezogen. Du bist ja Wissenschaftler, du siehst bestimmt auch öfter mal Trends, bei denen du denkst, was für ein Blödsinn, da steckt ja gar keine Evidenz dahinter. Was ist dir da so in den letzten Jahren begegnet? Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du dir gedacht hast, das stimmt wirklich gar nicht, das müssen wir aufräumen mit diesem Mythos?
Ja, also es gibt da immer wieder Dinge, die kommen. Das meiste geht an mir vorbei. Also ich glaube, ich werde da fast gar nicht so fest konfrontiert, wie man sich das vorstellt. Ich glaube aber auch, dass überall irgendwo vielleicht auch Hinweise stecken für neue Anhaltspunkte. Also es ist immer relativ einfach gesagt, es ist Schwachsinn. Irgendwo machen Menschen dies ja schon auch aus Erfahrungswissenschaften heraus. Vielleicht muss man ab und zu mal etwas genauer hinschauen, um das dann zu verstehen. Also ich bin nicht Fan von Beginn an zu sagen, das ist Schwachsinn. Ich glaube, wenn, dann muss man es anschauen, physiologisch auseinandernehmen und dann wird man schnell sehen, ja, das hat wirklich Hand und Fuß in ihrer Argumentationskraft. Da wird vielleicht etwas Marketing betrieben heutzutage. Also das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, für mich das Wichtigste, was wir in den letzten Jahren beginnen so heranzugehen, ist das Entmystifizieren von Krafttraining und Geschlechterrollen. Dass irgendwie Frauen weniger Potenzial oder geeignet sein. Ich glaube, da zeigt uns die aktuellen Datenlage und auch unsere Entwicklung, dass das eben nicht der Fall ist. Also ich glaube, da haben wir viel gemacht, obwohl es eben noch sehr, sehr viel Informationen offen bleibt, um das wirklich abschließend verstehen zu können.
Von den Trends, da komme ich irgendwie so in meinen Gedanken zu den Fehlern, die man vielleicht auch machen kann, auch wenn du gerade gesagt hast, Trends muss man immer sehr individuell betrachten, Fehler wahrscheinlich auch. Trotzdem gibt es vielleicht Fehler, die häufiger gemacht werden und klar, sich eine professionelle Begleitung zu suchen, ist natürlich immer eine gute Sache, da ist man vor Fehlern bewahrter. Aber man schafft es vielleicht ja auch nicht immer und dann ist es besser, natürlich trotzdem Krafttraining zu machen. Man will sich aber natürlich auch nicht schaden. Gibt es irgendwie häufige Fehler, die man vermeiden sollte, gerade als Anfänger, wenn man beginnt mit dem Krafttraining?
Ja, zu viel trainieren, zu schnell zu viel wollen, zu stark, zu schnell steigern. Gewebe braucht Anpassungszeit, der Wille hat diese Zeit oft nicht. Dann, was wir oft eben auch machen, ist, dass wir die Erholung nicht genug fördern, eben sei es durch Nahrungsproteine, Schlaf oder eben auch einfache Erholung, wie ein schönes Spazieren heutzutage. Ja. Und was man dann schon oft sieht, ist, dass Bewegungen, die Qualität nicht besitzen, die sie benötigen, damit die Zielmuskulatur wirklich arbeiten kann. Beispiel, was man oft sieht, ist, wenn die Technik beispielsweise bei Kniebeugen, Kreuzheben zu schnell, zu viel gewollt wird, dass die Technik eigentlich der limitierende Faktor ist, weil diese Isolation, diese Muskelarbeit nicht ankommt. Also ich glaube, da ist schon einiges falsch zu machen und trotzdem, glaube ich, ist man im Rahmen von, wir sprechen ja so von Medikamentation etc., ist Krafttraining eine schöne Maßnahme mit eigentlich geringem Nebenwirkungsspektrum.
Ich glaube, was ein sehr häufiger Grund ist, weshalb viele Menschen so auf dieses Thema Krafttraining kommen und vielleicht damit anfangen, sind Rücken- oder Nackenschmerzen. Hast du da spezielle Tipps? Warum hilft Krafttraining besonders gut? Worauf sollte man da achten? Und was sind vielleicht auch speziell da Fehler, die man vermeiden sollte, dass man es vielleicht nicht sogar noch schlimmer macht?
Rückenschmerz zu einer der komplexesten Dinge, gell, die wir ja immer noch in unserer Gesellschaft haben. Ist ein extrem multimodal, nennen wir es. Wir haben ganz viele Ursachen für Rückenschmerzen. Aber eine kräftige Muskulatur ist immer ein Stabilisator, ein Korsett, das uns hilft, uns auch dadurch den Tag zu tragen. Es entlastet. Wir haben vorher die Myokine besprochen. Myokine haben auch im Rahmen der Schmerzen ihre Wirkungen. Und so ist Bewegung rund um die Lendenwirbelsäule und Kräftigung eine einfach entscheidende Maßnahme im Rahmen der Rückentherapie. Was man hier einfach nicht falsch machen sollte, und das haben wir vorher aber auch kurz erwähnt, hier braucht es einfach eine wirklich gut dosierte Steuerung, dass wir wirklich dies selber machen. Und hier spielen dann Techniken insbesondere eine große Rolle, die man berücksichtigen muss. Also da sollte man sich doch zu Beginn vom Fachmann, Fachfrau anleiten lassen und entsprechend danach in die Eigenkompetenz gehen. Aber was man im Alltag vielleicht vermeiden sollte bei Rückenproblematiken, sind einfach extreme Rotationsmomente, also so extrem beschleunigte Rotationsbewegungen, aber auch extreme Kompressionskräfte, also wenn die Wirbelsäule gestaucht wird, da sollte man wirklich aufpassen. Zu Beginn, wenn das Korsett da ist, muss man aber auch im Alltag lernen, wieder Alltagssituationen zu bewältigen.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du die Muskelapotheke nochmal erwähnt. Was kann ich denn machen, um möglichst viele dieser gesundheitsbringenden Botenstoffe auszuschütten? Weiß man da, wie das am besten gelingt?
Ja, also Myokine haben eine Intensität und Dauerabhängigkeiten. Also entweder wir suchen hochintensive Maßnahmen, aber eben auch die Möglichkeit über lange Dauermaßnahmen. Du hast vorher jetzt zwei, dreimal so das Ausdauertraining erwähnt. Also auch im Ausdauertraining gibt es Möglichkeiten, die Intensitäten hochzuhören. Ein hochintensives Intervalltraining führt durchaus zu Myokinausschütten, aber vielleicht auch ein 2 Stunden Dauerlauf. Im Krafttraining ähnliches. Wir haben vielleicht unterschiedliche Höhen, die ausgeschüttet werden, aber per se ist die Intensität und die Dauer, die man bei einer solchen Bewegung sucht oder Sportart oder Krafttrainingsart entscheidend, um wie hoch und wie lange etwas ausgeschüttet wird. Die Empfehlung ist halt einfach auch hier von meiner Seite her, kurze, intensive Dinge sind oft einfacher umzusetzen als extrem zeitintensive Dinge heutzutage. Und über hochintensive Belastungsformen hat man oft einen Zeitspareffekt. Und ich glaube, dass dies eine der wichtigsten Dinge ist, weil wenn man Menschen fragt, warum tut ihr das denn nicht, was WHO oder wir jetzt hier empfehlen, dann ist es meistens ja, ich habe keine Zeit dafür oder ich habe keinen Zugang zu etwas. Also ich glaube, der Zugang ist heute ja, schwierig. Industrie, Gesellschaft, wir machen viel dafür. Also es ist der Zeitaspekt schon, der hier meines Erachtens der limitierende Faktor darstellt.
Drum kommen wir jetzt gleich zum Thema Motivation. Aber David, bevor wir zu diesem Thema kommen, habe ich noch eine Frage so zu dem, wie trainiere ich richtig, weil vielleicht können wir eine ganz konkrete Inspiration mitgeben, nämlich eine konkrete Übung. Hast du eine Lieblingsübung, die du persönlich, eine Lieblingskraftübung, die du persönlich sehr, sehr gerne machst?
Ich bin schon Fan von Ruderzugübungen, ja, aber ich bin auch Fan von dieser sogenannten Beinstreck- und Beinbeugemuskulatur, die wir vorher erwähnt haben. Also ich würde schon die 3 Übungen, Beinstrecker, Beinbeuger und Ruderzug, also meine Lieblingsübungen bezeichnen, aber ich möchte auch ehrlich in diesem Podcast sein. Also ich stehe ja auch oft dort und will das ja eigentlich nicht tun, sage mir selber, das ist jetzt nicht lustig heute. Aber nach so vielen Jahren, man tut's und etwas, glaube ich, haben wir alle gemeinsam. Wenn wir aus einer solchen Trainingseinheit hinausgehen, geht's uns allen immer besser als zu dem Zeitpunkt, wo wir reingelaufen sind. Und sich daran zu erfreuen, dies mitzunehmen, ist, denke ich, immer wieder wichtig. Man geht raus und denkt so, ach, es hat jetzt einfach gut getan.
Wir wollen euch jetzt nochmal auf die Website unseres heutigen Kooperationspartners Kisa aufmerksam machen. Wenn ihr ein individuelles, effektives und wissenschaftlich fundiertes Krafttraining an Geräten machen wollt, gerade bei Rücken- und auch bei Nackenschmerzen, dann schaut doch mal auf www.kisa.com vorbei. Hier könnt ihr euch ein Studio in eurer Nähe aussuchen und einen Termin zum Probetraining ausmachen. Zur Erinnerung, den Link findet ihr in unseren Shownotes.
David, du hast schon angesprochen, jetzt neben der Motivation ist dieser Zeitfaktor auch ein Thema, was viele Menschen vielleicht davon abhält. Ich habe mir in Vorbereitung für die Folge mal angeschaut, wie viele Menschen denn tatsächlich Krafttraining machen. Und da gibt es aktuelle Zahlen aus dem DKV-Report 2025, einer repräsentativen Umfrage der Deutschen Krankenversicherung und Sporthochschule Köln und Uni Würzburg. Und 68% der Deutschen erfüllen diese Kriterien der Weltgesundheitsorganisation von 150 Minuten Ausdauersport. Nur 34% machen wie empfohlen zweimal die Woche Krafttraining und 32% machen eben die Kombination, also knapp ein Drittel. Das finde ich krass wenig, wenn man jetzt sich anschaut, wie wichtig es eigentlich ist und wie wichtig es für unsere Gesundheit ist. Was würdest du sagen, was muss sich ändern, vielleicht gerade auch politisch oder gesellschaftlich, also gar nicht mal so auf der individuellen Ebene?
Also mich erstaunen die Zahlen ja nicht, das widerspiegelt das, was wir aus der Forschung ja kennen. Wir müssen definitiv mehr Menschen dazu bewegen, das Krafttraining. Ich glaube, gesellschaftlich ist Krafttraining, auch wenn wir jetzt lange darüber sprechen, immer noch so ein junges Phänomen. Also in den 90er Jahren hat niemand gesagt, wo, mach Krafttraining, ist so wichtig. Wir waren alle auf dem Herz-Kreislauf-System fokussiert. Wir kommen hier und ich glaube, wir wissen, es ist wichtig, aber es kommt im Alltag der meisten Menschen noch nicht an. Nichtsdestotrotz, auf der individuellen Ebene ist die Eigenverantwortung, dürfen wir hier nicht weglassen. Wir müssen an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren, als etwas Wertvolles wieder zu begreifen, dass ich das für mich tun darf. Auf der politischen Ebene oder Industrie und Wirtschaft, ich glaube auch hier, wir müssen viel einfachere, viel gesellschaftlich relevantere Konzepte entwickeln, nicht die ausgerichtet sind auf diese fast Hochleistungssportler, die wir alle adressieren. Es beginnt bei der Bilderwelt, die wir haben. Wir sprechen alle immer von Gesundheit, aber wir printen immer noch halbnackte Menschen ab etc. Also es ist weit weg von der gesellschaftlichen Relevanz, die wir benötigen. Zweitens, wenn du mich rund um so Rahmenbedingungen des Staats fragst, ich glaube, wir machen wirklich schon viel. Also wird hier einiges gemacht. Ich glaube, hier muss wirklich der Zugang noch einfacher stattfinden. Ich glaube, wir subventionieren wirklich viel in allen Dachräumen. Hier muss auch, glaube ich, der Zugang und das Wissen nochmals geschärft werden, dass Muskelmasse wirklich einer der wichtigsten Faktoren ist für uns in unserer alternden Gesellschaft, um autonom und selbstwirksam zu bleiben. Also ich glaube, hier müssen wir noch viel in der Aufklärung vor allem betreiben.
Also ich finde es spannend, dass der Ausdauersport doch bei deutlich mehr, also doppelt so vielen Menschen ankommt sozusagen im Vergleich zum Krafttraining. Ich habe letztes Mal zu meinem Papa gesagt, komm noch mal mit ins Fitnessstudio. Und da sagt er, was soll ich denn da? Da sind ja nur junge Leute. Also das ist das, glaube ich, was du auch meintest, mit auch wie die Werbung stattfindet für Krafttraining allgemein gesprochen, dass man das Gefühl hat, es ist ein junges Thema. Aber wir haben ja jetzt ausführlich erklärt, sollte es überhaupt nicht sein, im Gegenteil, ne?
Genau, im Gegenteil, also wirklich im Gegenteil. Also demografischer Wandel, alle Krankheitsentwicklungen, wir müssen, also eigentlich unabhängig des Alters, je früher, desto mehr hat man einbezahlt, aber es ist nie zu spät. Es kommt die Zeit, da braucht es dieses Krafttraining. Und das wird man dann auch spüren, wenn man es beginnt. Also je älter, desto wichtiger sogar die Maßnahme wirklich als Hygienemaßnahme für sich selber zu betrachten, um ein selbsterfülltes, selbstwirksames Leben zu führen in unserer Gesellschaft, weil das wollen wir wollen ja Teilhabe.
Also Wissen ist das eine, leichte Zugänglichkeit vielleicht auch das andere. Also wenn wir nochmal bei Motivation auf der individuellen Ebene sind. Also wir haben jetzt ganz viel über die positiven Aspekte gesprochen. Ich glaube auch, dass viele Menschen durchaus wissen, dass Krafttraining positive Gesundheitseffekte haben. Und es ist dann immer so dieses den Alltag, den man so vorschiebt. Was ich häufiger höre, ist, naja, spazieren gehen oder zum Nordic Walking oder Joggen, das kann ich ja dann irgendwie schnell am Abend noch machen von zu Hause aus. Als ob man fürs Krafttraining sozusagen einen viel höheren Aufwand betreiben müsste. Aber das ist ja nicht unbedingt so, oder?
Nee, also eben nochmal, wenn man sich das selber plant, selber auch ausführen, sich ein bisschen informiert, sich hilft, vielleicht Eigenkörper, was auch immer, dann kann man das sehr, sehr gut in seinen Alltag einbauen. Es wird immer die Grenze geben und auch hier ist die Literatur halt schon so, dass dieses sogenannte Supervised versus Unsupervised, also dass so ein betreutes Konzept langfristig einfach ein bisschen erfolgreicher ist. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass man eine Verpflichtung hat, dass man eine gesellschaftliche Zugehörigkeit vielleicht auch entwickelt und so weiter, zeigt tendenziell Vorteile. Aber nochmals, der Zeitaufwand kann sehr, sehr gering gehalten werden. Es muss ja auch nicht immer auf zweimal pro Woche aufgeteilt werden. Wenn Sie sich so, die Zuhörer sich sagen, ich möchte jeden Tag eine Muskelgruppe trainieren, dann sind das auch mögliche Maßnahmen. Also wenn ich heute den Unterarm trainiere, morgen trainiere ich das Bein etc., dann habe ich überall genügend Erholungszeit. Der Aufwand wird aber deswegen nicht geringer. Er wird einfach verschoben oder verteilt auf die Zeiten. So, und hier gibt es verschiedene Maßnahmen, aber die Ausreden meines Erachtens heutzutage zu haben, zu sagen, ich kann nicht zweimal 30 Minuten pro Woche investieren, das ist eine Stunde von 7x24. Ich glaube, die Zeit sollte man sich heutzutage nehmen, nicht nur eben jetzt wegen dem Alter, auch unter dem Problem der, ich sage jetzt, körperlichen Energiekrise, die wir alle sehen. Wir werden alle schwerer, aber wir werden nicht wegen der Muskelmasse schwerer. So, und da sollten wir uns auch über die Energiekrise etwas unterhalten. Und da sollte man sich, glaube ich, zweimal pro Woche Zeit nehmen für seinen Körper, für ein Invest in die Gesundheit und Zukunft. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt.
Ein guter Appell. Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, um durchzuhalten, ist ja erstmal loszulegen. Du hast ja auch angesprochen, dass es ganz wichtig ist, mal in diese Routine zu kommen, dass man das dann einfach macht, ohne nachzudenken. Und damit wir direkt anfangen können, haben wir jetzt auch noch ein ganz besonderes Goodie für euch. Und zwar wird David uns jetzt zwei Übungen erklären. Und wenn ihr Lust habt, direkt mitzumachen, dann könnt ihr einfach schnell den Podcast pausieren und euch mal ein Handtuch holen, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt. Und dann könnt ihr da direkt mitmachen.
Genau, und zwar geht es um die Handkraft, die ist nämlich ein erstaunlich präziser Spiegel der Gesundheit. David, das hast du am Anfang auch schon angesprochen, dass man darüber auch Messungen machen kann. Studien zeigen, Menschen mit einer kräftigeren Handgriffkraft, die leben im Schnitt länger, erholen sich schneller nach Erkrankungen und haben auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Also in diesem Sinne, David, wir sind gespannt. Los geht's.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Ich weiß zwar nicht, ob ihr das noch im Studio könnt, also könnt ihr euch dann vielleicht noch irgendwo hängen lassen, aber nochmals Appell, während dem Autofahren bitte nicht. Also wir beginnen kurz mit einer Möglichkeit, die Griffkraft statisch zu trainieren. Das kann man einerseits machen, wenn man ein festes Objekt hat. Man kann das aber auch ein bisschen dynamisch mit solchen Bällen machen. Die einfachste Art und Weise wäre, wenn ihr eine Klimmzugstange habt oder einen Türrahmen, wo man ja sich greifen kann. Und dort greifen wir ganz einfach die Griffe, wir umgreifen die Stangen und wir halten diese Hängeposition so lange wie möglich. Wir beginnen in der Regel mit 10 bis 20, 30 Sekunden und wir versuchen diese Haltearbeit, also wir lassen uns den ganzes Körpergewicht hangen und halten unser Körpergewicht an einer solchen Stange. Wenn es geht, bis zu 60 Sekunden, wir können das 2-3 Durchgänge lang machen, das Ziel auch hier, irgendwann mal bis zu 90 Sekunden diese Griffkraft halten zu können. Wir können hier Varianten einfließen, wir können leichtere Versionen einführen, falls es noch nicht reicht, dann bleibt man auf den Füßen, hat ein leicht unterstütztes Gewicht. Wenn man das schwerer machen will, kann man einarmiges Halten üben, man kann die Griffe abwechseln und so wirklich in kurzen Intervallen eine Abwechslung erzeugen. Wir machen hier eine isometrische Haltearbeit und versuchen so, die Unterarmmuskulaturen zu kräftigen. Das kann man sehr, sehr einfach im Alltag zu Hause umsetzen. Erwähnt wurde, die Griffkraft ist ein anerkannter Marker für Langlebigkeit, Sturzrisiko, Gesamtmortalität etc. Der zweite einfache Tipp ist das der sogenannte Handtuch-Twist, nennen wir den in Englisch. Also wir wirbeln oder wir quetschen an und für sich ein Handtuch. Das heißt, wir könnten ein Handtuch vor sich hinlegen. Das Handtuch kann ein mittelgroßes sein. Wenn es nass ist, wird es schwerer. Wenn es nicht nass ist, wird es einfacher. Man greift es an beiden Enden, etwa schulterbreit. Wir können das im Sitzen machen, wir können aufrecht stehen. Die Arme leicht gebeugt vor dem Körper, Schultern immer locker lassen. Und jetzt drehen wir nun die Hände gegeneinander, also der eine im Uhrzeigersinn oder der andere zueinander, der andere voneinander weg. So, als würde man ein nasses Handtuch auswringen. Eine Hand nochmals rotiert nach vorne, die andere nach hinten. Man kann, sobald man an die Enden angestoßen ist, diese Endposition maximal nochmals halten und dann geht man langsam wieder in die andere Richtung. Man versucht hier wieder so lange Twists zu machen, dass eine spürbare Ermüdung in der Unterarmmuskulatur entsteht. Es soll das Gefühl entstehen, dass die Hände beginnen aufzugehen oder dass man diese Griffkraft nicht mehr halten kann. Auch hier hat man verschiedene Varianten. Wenn Sie ein nasses Handtuch nehmen oder einen dicken Stoff, dann wird das schwieriger. Wenn Sie kürzer greifen und weniger drehen, wird das Ganze wieder leichter. Nun eben auch hier nochmals, warum ist das wichtig? Unterarmmuskulaturen sind extrem wichtig für Alltagsbewegungen. Sie entlasten uns auch, sie geben extrem viel Kraft für Alltagssituationen, sei es beim Tragen von Säcken, sei es aber auch für Sportarten, wenn man vielleicht mal Golf, Tennis etc. spielen will. Zwei einfache Übungen kann man im Alltag sehr einfach einbauen und trainiert so seine Unterarmmuskulatur.
Cool, danke. Also mir gefällt das mit dem Handtuch. Das habe ich an meinem Rock hier ausprobiert, weil man das auf jeden Fall zu Hause hat. Ja, das mit der Klimmzugstange, die das vielleicht holen wir nach. Nicht. Genau, das holen wir dann nach. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also eine halbe Minute ist für mich kaum zu schaffen. Aber wahrscheinlich muss ich das
Übung.
Genau, langsam mal aufbauen.
Das machen wir. David, ich glaube, das war nochmal richtig gut mit den Übungen, weil die Handkraft hat man wirklich nicht so auf dem Schirm. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Folge angekommen. Hast du abschließend noch irgendeinen persönlichen Tipp, den du teilen möchtest?
Ja, ist, glaube ich, wirklich die Einsicht in die Notwendigkeit. Also ich glaube, wir müssen diese Affinität schaffen, dass unabhängig des Ziels, das Menschen besitzen, Krafttraining wirklich als Gesundheitshygienemaßnahme verstanden wird. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast hier die Menschen so das Interesse geweckt haben oder sich hinterfragen, wie sie jetzt nun selber irgendwie eine Konsistenz in eine Disziplin hier reinbringen, um langfristig das Krafttraining zu absolvieren. Es soll wirklich einfach, unkompliziert werden für jeden und dann kann man immer noch weitermachen und schwerer, aber so ist der Einstieg einfach und so werden Leute auch langfristig den Nutzen, diesen mannigfaltigen Nutzen von Krafttraining mitnehmen können und dann hoffentlich haben wir auch dazu beigetragen, dass wir die Welt etwas kräftiger machen.
Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für deine vielen Tipps und Einordnungen, dass du heute zu Gast für Auf Herz und Nieren warst.
Vielen Dank euch und dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
In unserer nächsten Folge sprechen wir mit zwei Patientinnen und einem Arzt über die sogenannte pulmonale Hypertonie, kurz PH, oder Lungenhochdruck. Das ist eine seltene Erkrankung, die das Leben von Betroffenen enorm stark beeinflusst. Und unsere beiden Patientinnen geben nicht nur Tipps aus ihrem Alltag, sondern sie erzählen auch, wie sehr ihnen Selbsthilfegruppen geholfen haben und warum sie sich ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagieren. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns doch gerne auf eurer Lieblingsplattform und lasst uns eine Bewertung da.
Ja, falls ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar direkt hier bei Spotify oder ihr schreibt uns auf Instagram oder auch per E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.